Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Die heutige Folge des Podcasts wird definitiv anders sein als alle, die wir bisher produziert haben. Heute ist der 3. März 2022, Tag 8 seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Die Ereignisse überschlagen sich und ich bin mir sicher, dass am Donnerstag, den 10. März, wenn wir dieses Gespräch veröffentlichen, sehr viele Sachen wieder ganz anders aussehen als heute. Wir wollen jedoch diese Momentaufnahme festhalten, aber auch vielmehr allgemein über Kharkiv, die ukrainische Partnerstadt Nürnbergs sprechen und über die Beziehung zwischen beiden Städten und selbstverständlich auch darüber, was Nürnberg schon jetzt tut und was wir alle tun können, um zu helfen. Meine Gesprächspartnerin weiß das alles besser als irgendjemand anders in Nürnberg, denn ich spreche heute mit Antje Rempe, Vorsitzende des Kharkiv Nürnberg Vereins. Hallo Antje.
Hallo. Hallo Regina.
Liebe Antje, in diesem Podcast sprechen wir gerne mit unseren Gästen über ihre persönliche Geschichte, über wichtige Entscheidungen und Wendepunkte in ihrem Leben. Heute ist, wie gesagt, alles anders als sonst und wir werden für das Persönliche nicht so viel Zeit haben. Aber trotzdem möchte ich gerne kurz nach deinem Weg fragen, der dich zu dieser Funktion gebracht hat. Du hast neben der deutschen auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Du bist Übersetzerin. Du hast über 20 Jahre im Bildungszentrum gearbeitet, als Fachbereichsleiterin für seltene unterrichtete Sprachen von 1986 bis 2007 und hast etwa 100 Sprachkurse von Arabisch bis Ungarisch geplant. Stimmt das alles?
Ja, das stimmt. Und vielleicht auch ironischerweise habe ich Russisch gelernt in Amerika, in den USA. Ja, habe ich mit Russisch begonnen und zwar direkt nach dem Sputnik-Schock war in Amerika so ein Gefühl, wir müssen auf den Stand der Sowjetunion kommen, wir müssen mehr Sprachkurse anbieten in Russisch, in Chinesisch und so weiter. Und dann war in meiner Highschool tatsächlich ein Spanischlehrer, der aus Polen kam und Russisch konnte. Ja. Und der hat diesen Russischkurs gemacht und damals hat meine Familie gesagt, das hat wirklich Zukunft. Das heißt, auch an der University of Michigan habe ich dann sogar Russisch als mein Hauptfach belegt und habe meinen Bachelor in Russisch und Eng und Deutsch gemacht.
Und das hat tatsächlich dein Leben bestimmt.
Also das hat mein Leben tatsächlich bestimmt, obwohl ich immer an bestimmten Teilen hatte ich immer das Gefühl, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, weil ich dann zurückgegangen bin nach Deutschland und erst hat dieser Bachelor damals überhaupt nichts gegolten. Dann war ich im Dolmetscherinstitut und habe also Russisch und Englisch belegt. Dann ist mein Mann nach Kiel gegangen und dann habe ich das auch wieder aufgegeben. Und schließlich bin ich dann in Kiel bei Russisch und Englisch Staatsexamen gelandet und wurde dann Studienrätin für diese beiden Sprachen. Mhm. Ja, aber dann ging ich ging mein Mann nach Nürnberg und in Nürnberg hatte ich auch inzwischen zwei Kinder und deshalb war also mit Schuldienst daran gar nicht zu denken. Vor allen Dingen Russisch war in Bayern nur als dritte Fremdsprache möglich. Und so kam ich zur Erwachsenenbildung und habe 10 Jahre Russisch- und Englischkurse nebenamtlich gegeben, bis es möglich war, tatsächlich eine halbe Stelle als Kursplanerin oder Fachbereichsleiterin, wie es früher hieß, zu bekommen.
Ich hoffe, du erinnerst dich gerne an diese Zeit.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich war sehr gerne am Bildungszentrum und mit viel Engagement.
Du bist auch Trägerin des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und auch der Bürgermedaille der Stadt Nürnberg.
Ja, und ich war selber überrascht, dass das möglich war. Das hat die SPD hat die Bürgermedaille sozusagen vorgeschlagen und einige andere Leute haben dieses Bundesverdienstkreuz, das hängt aber mit Kharkiv zusammen.
Also, richtig, da sind wir jetzt bei dem Thema. Seid ihr als Verein, bist du im Kontakt, in unmittelbarem Kontakt jetzt mit Menschen in Kharkiv?
Ja, ich habe jeden Tag, ich habe heute Morgen gerade mit der Leiterin vom Nürnberger Haus telefoniert. Ich habe auch WhatsAppt und auch über Viber Kontakt mit der Leiterin vom Kinderförderzentrum. Ich habe eigentlich fast jeden Tag Kontakt mit unserer Website-Betreuerin, die allerdings in Kiew ist. Ich habe auch heute habe ich auch eine WhatsApp von Leiter der Sozialstation bekommen und gestern habe ich auch die frühere Sozialreferentin. Also ich bin eigentlich jeden Tag mit allen in Kontakt und wir haben ja auch im Augenblick ein paar Aktionen laufen. Mhm. Und also wir haben in dieser Woche gehört von unseren Fans, was man Geld überweisen kann. Mhm. Die Sozialprojekte, die wir machen, sind im Augenblick in der Hand oder werden getragen von einem Wohltätigkeitsfonds, der mit Sozialer Hilfsfonds heißt er, der also ziemlich gut aufgestellt ist und schon lange mit der Caritas Österreich arbeitet. Und wir arbeiten auch schon seit 2008 zusammen, also für Kinderhilfe, Kindererholungsmaßnahmen und auch seit 2 Jahren für die Lebensmittelhilfe. Das heißt, die letzten 2 Jahre sind halt alle 2 Monate für 220 Personen Lebensmittelpakete ausgetragen und ausgeteilt mhm. worden. Und die haben gesagt, ja, wir können jetzt mit diesem Geld was anfangen. Also haben wir 8.000 Euro hingeschickt und heute werden davon 500 Lebensmittelpakete tatsächlich fertig gemacht und ausgetragen. Mhm. Und das trotz Bombenbeschuss.
Unglaublich, unglaublich. Ja. Und Antje, bespricht ihr dann nur so organisatorische Sachen nach wie vor oder?
Nein, auch natürlich persönlich. Mhm. Also das heißt, es kommt auch mal, dass hier die Svetlana, die also wirklich einen Ausbund an Energie und Optimismus ist, dass sie sagt, Mensch, ich habe keine Kraft mehr, das macht mich so fertig. Und natürlich reden wir auch über Persönliches, ja. Aber klar, also oder auch gestern hat mir die Julia vom Kinderförderzentrum gesagt, sie wollte zu ihrem Vater da ist sie hingelaufen, und als sie zurückkam, ist sie fast in Bombenbeschuss gekommen. Mhm.
Mhm. Ja. Unvorstellbar. Mhm. Ja. Ja. Du hast jetzt von Geld gesprochen. Geld ist unheimlich wichtig. Das Konto, Vereinskonto, wurde jetzt auch offiziell zum Hilfekonto der Stadt Nürnberg erklärt.
Genau.
Und wenn jemand in Nürnberg spenden möchte, und dazu möchten wir ganz herzlich einladen, dann über eures Konto. Ich werde die Kontonummer in der Podcast-Beschreibung auch veröffentlichen. Mhm. Merkst du auf dem Konto, dass jetzt die Spenden anwachsen?
Die Spenden gehen zurzeit durch die Decke.
Ja.
Also das ist toll. Es ist toll, es ist allerdings auch jetzt eine große Verantwortung. Mhm. aber wir versuchen zu tun, was wir können. Also jetzt kommen unglaublich viele Spenden. Und ich muss dazu immer wieder warnen, wir können nicht sagen, sofort der nächste Hilfskonvoi, den finanzieren wir und so. Wir müssen also immer ein bisschen gucken, was geht und was geht nicht. Wir haben jetzt auch eine Aktion von Alexander Lissack von der israelitischen Kultusgemeinde, die jetzt tatsächlich einen richtigen humanitären Hilfstransport organisieren, der dann also ab Grenze dann auch durch Ukraine dann weitergeführt wird. Da haben wir jetzt gesagt, wir finanzieren das Benzin. Also das heißt, wir gucken schon, ob wir auch aktiv, also auch konkret jetzt mit Sachspenden irgendwas machen können. Mhm. Aber unser Prinzip war eigentlich immer, es ist besser, Geld zu spenden, damit drüben was passiert und auch drüben eingekauft wird und drüben die Partner was machen. Ist aber jetzt auch eingeschränkt, weil jetzt die Russen versuchen auch einfach Kharkiv ja zu belagern, ne? Und damit eigentlich auch
alles übernehmen.
Mhm. Ja, ja. Ja.
Naja, aber niemand weiß es besser als ihr, wie man es wirklich sinnvoll machen kann und wie man sinnvoll dieses Geld einsetzen kann und wann, zu welchem Zeitpunkt. Also es ist toll, dass wir in Nürnberg einfach schon so eine erfahrene Organisation haben, die das ja. jetzt in ja. die Hände nehmen kann. Jetzt bist du die Vorsitzende des HKIF Nürnberg-Vereins, aber du warst von Anfang an dabei.
Richtig, also 1990 entstand die Städtepartnerschaft im April und dann 1991 zerfiel die Sowjetunion und 1991 im Dezember hat die Ukraine in einem Referendum, wo über 91% der Bevölkerung haben sich dann ausgesprochen, dass die Ukraine sich unabhängig macht. Und das heißt, plötzlich hatte die Stadt Nürnberg nicht eine sowjetische Partnerstadt, sondern eine ukrainische. Und das war schon ein großer Unterschied. Und vor allen Dingen damals war die Ukraine auch, die hatte zwar sehr viel Hoffnung, sie würde damit besser sich stellen, aber alle wirtschaftlichen Verbindungen zur Sowjetunion brachen ab und auch es gab eine sehr hohe Inflation. Die Menschen kamen von einer Krise in die andere. Und da in dieser Zeit, 1993, haben wir dann den Partnerschaftsverein gegründet.
Und diese Situation hat auch die Arbeit des Partnerschaftsvereins von Anfang an auch geprägt, weil es gibt ja natürlich verschiedene Vereine, die sich dann mehr dem Kulturellen widmen und unterschiedliche Schwerpunkte haben. Bei euch war es aber von Anfang an humanitäre Hilfe, oder?
Ja, das war ein Schwerpunkt, aber der andere Schwerpunkt war immer Begegnung, und zwar Begegnung auf Augenhöhe. Also was wir nicht wollten, wir sind sehr schnell eigentlich von den humanitären Hilfstransporten weggekommen, weil wir gesagt haben, dieses Modell, also wir kommen da als die großen
Retter,
Samariter, ja. und die anderen sind die Armen, sind, denen man also irgendwas zusteckt. Das fanden wir unmöglich eigentlich. Und wir wollten Hilfe zur Selbsthilfe und wir wollten auch Bildung und Annäherung. Das heißt, für uns war eigentlich das wichtigste Projekt, neben den sozialen Projekten, die natürlich auch wichtig waren, das Nürnberger Haus. Also das heißt, eine Begegnungsstätte herzurichten, wo Leute sich verständigen können. Und deshalb waren uns auch Deutschkurse so wichtig, weil also so viele Leute lernen in Deutschland nicht Russisch oder ukrainisch, sondern wir brauchen Leute, die in der Ukraine dann eben Deutsch lernen und auch damit aber auch einen Blick auf Europa kriegen oder auch ein Fenster zu Europa und also Westeuropa. Dieses Nürnberger Haus, wobei es ist ein Zentrum, es ist ein Nürnberger Keller eigentlich, also wir haben kein ganzes Haus.
Genau, ich wollte auch fragen, wie sollen wir uns da so vorstellen? Was ist das eigentlich? Ist das sowas wie ein Krakauer Haus hier?
Nein, also das Krakauer Haus ist ja wirklich ein richtiges Haus, so also mit Restaurant und mit Reisebüro und sonst was, sondern es ist zwar zentral, aber es sind drei Räume, drei Unterrichtsräume, ein kleines Büro, die entsprechende Toilette und Lager und so weiter und so weiter. Das ist es eigentlich. Also das heißt, es sind drei Unterrichtsräume, wo man auch durchaus eine Kulturveranstaltung, also einen Vortrag halten kann. Also wir haben in diesem einen Raum bis zu 80 Leuten auch schon drin gehabt, weil im Nürnberger Haus nicht nur Sprachkurse stattfinden, sondern eben auch Vorträge, auch kleine Ausstellungen. Also das heißt, es ist ein Kulturzentrum, es ist ein Bildungs- und natürlich Seminare haben dort auch stattgefunden. Begegnungen mit Jugendlichen. Also wir haben von 2009 bis 2019 fast jedes Jahr Nürnberger Schüler mit HKIFer Schüler zusammengebracht. Und zwar immer zu einem Thema wie zum Beispiel Menschenrechte oder Klima- und Umweltschutz oder Tschernobyl oder also immer was sehr Aktuelles. Auch einmal über Abbau von Vorurteilen und Bejahung von Vielfalt. Und das findet immer in diesem Nürnberger Haus statt. Und das heißt, das ist klein und es war der Stadt Nürnberg ehrlich gesagt auch immer zu popelig, um sich wirklich dazu voll zu bekennen. Aber es fand halt immer sehr, sehr viel dort statt. Mhm. Es wird getragen von einer Assoziation von zwei Vereinen, von unserem Verein und einem Verein in Harkiv, der heißt Freunde der Stadt Nürnberg. Das ist eine Leiterin, eine Stellvertreterin, zwei Verwaltungsmitarbeiter und ungefähr 10 Lehrerinnen, die eben ähnlich wie im Bildungszentrum bezahlt werden, also auf Honorarbasis. Mhm. Und dann ist dieses Nürnberger Haus auch anerkannt worden vom Goethe-Institut ab 2000 als Sprachlernzentrum des Goethe-Instituts. Und es beherbergt auch das Lehrmittelzentrum für die Region. Das heißt, das Goethe-Institut sendet dort Medien und Lehrbücher dorthin regelmäßig. Mhm. Die können benutzt werden von allen Deutschlehrern in Harkiv und in der Region Harkiv und sogar in der Region Poltawa und Sumy.
Dann kann ich mir vorstellen, dass es sehr gut besucht wird.
Wir haben immer sehr große Wartelisten, weil diese Kurse sind sehr gefragt. Mhm. Vor allen Dingen, das Nürnberger Haus hat jetzt auch die Prüfungslizenz für alle Goethe-Prüfungen. Mhm. Das heißt, da finden eigentlich jedes Jahr so 20, 30, 40 Prüfungen statt. Die müssen nicht nach Kiew fahren, die Leute, sondern sie können das in Harkiv machen. Also die Prüfungen von A1 bis C1 werden dort abgenommen. Und die Kurse sind überlaufen. Es sind hauptsächlich junge Leute, die das machen. Mhm. Und was ich toll fand, während der Pandemie haben die sofort auf Zoom umgestellt und haben eigentlich fast alle Kurse dann virtuell gehalten. Also das war bin ich ziemlich stolz drauf. Seit 2004 hat das Auswärtige Amt auch sozusagen das Nürnberger Haus als Kulturgesellschaft anerkannt und fördert jedes Jahr, also ich rede immer von bis jetzt natürlich, jetzt ist aber Krieg, aber doch mit etwa 20.000 Euro verschiedene Kulturveranstaltungen. Damit kann man was anfangen. Also jetzt sogar in der Pandemie 2020 ist der Ilko Sascha Kowalczuk, hat einen Vortrag gemacht über Wiedervereinigung, also aufgrund seines Buches Die Übernahme. Dann hatten wir eine Lesung mit Thomas Witte und Serhii Jadan, dem ukrainischen Poet und Dichter. Und der hatte Brecht-Gedichte übersetzt und dann hat er das Ukrainische gelesen und Thomas Witte von uns hat die deutsche Fassung gelesen und daraus entstand auch ein Audiobuch. Dann gibt es natürlich neues deutsches Kino regelmäßig, was über Goethe nach Harkiv gebracht wird. Dann gab es eine Ausstellung zu Dürer, weil es gibt einige Dürer-Stiche in dem Kunstmuseum in Harkiv. Also die sind sehr, sehr wendig und haben sehr viel ganz gute Ideen.
Wenn du auch über diese Austauschgeschichten erzählst und über diese Schüler, die zusammengebracht werden, dann denke ich mir, ich habe Erfahrung mit der Städtepartnerschaft Krakau-Nürnberg und ich weiß, wie das ist, wenn im Laufe der Jahre Beziehungen entstehen, wie viele Leute hin und her fahren, wie viele Leute sich kennenlernen, auch bei diesen Schüler austauschen oder Künstler austauschen oder Bürgerreisen. Ich kann mir vorstellen, dass es für wahnsinnig viele Leute in Nürnberg, das kein abstrakter Begriff Harkiv ist, sondern... Sie kennen diese Stadt, sie kennen Leute dort, sie haben Freunde dort und es muss umso schrecklicher jetzt sein, diese Nachrichten zu verfolgen. Ich wollte dich fragen, für diejenigen, die dort nicht waren, und ich war zum Beispiel nie in Harkiv, dass du uns ein bisschen über die Stadt auch erzählst. Was ist das eigentlich für eine Stadt? Also wir wissen natürlich, 1,5 Millionen Einwohner, zweitgrößte Stadt in der Ukraine, ganz nah an die russische Grenze, also ich glaube 40 Kilometer, mehrere Universitäten und Hochschulen. Aber wie ist eigentlich die Stadt so? Was macht sie aus? Was ist typisch für Harkiv?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also es ist vielleicht eine gewisse Offenheit, würde ich mal sagen. Also das heißt, natürlich ist Harkiv ist einerseits sowjetisch geprägt, russisch geprägt. Mhm. Man merkt aber auch, dass es in dem 19. Jahrhundert auch sehr viele ausländische Investitionen gab und auch viele Gebäude, die eigentlich von großen Unternehmern in Deutschland oder in England dann eigentlich geprägt wurden. Also es gibt zum Beispiel ein Viertel, das heißt Novaya Bavaria, wo also hauptsächlich dann auch Bierbrauereien waren. Es gab also viele Spuren von Deutschen in Kharkiv, ein Herrn Helferich, der also so ein Zuckerfabrikant war. Und es gab auch eine sehr aktive deutsche Kirche, also lutherische Kirche, die dort aktiv war. Also Kharkiv ist vielfältig und ist sehr offen. Mhm. Rein vom Stadtbild ist es geprägt, auch von, ja, Gründerzeit einerseits, also vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Da sind sehr viele Gebäude, die so ein bisschen aussehen wie bei uns jugendstilartig. Es gibt aber auch eben viel aus dem Konstruktivismus. Das heißt, der große Platz, wo jetzt leider eben gerade die Bombe eingefallen ist, da direkt im Hintergrund ist das erste Hochhaus, was in der Sowjetunion gebaut wurde. Das ist im Bauhausstil. Mhm. Also Konstruktivismus war sehr wichtig in Kharkiv. Das ist eine Mischung von konservativen sowjetischem Geist und völlig neuen Underground-interessierten Leuten. Das sieht man auch, dass Serhiy Zhadan, der aus Kharkiv kommt, jetzt eigentlich der bekannteste und fast wichtigste Schriftsteller der Ukraine ist.
Ja.
Mhm. Und auch so dieses Schillernde, dieses sowohl als auch, also hier die europäische Tradition und da aber auch eben dazu stehen, wir sind hier im Osten der Ukraine, wo alles doch ein bisschen anders ist und wo natürlich auch furchtbar viel kaputt ist und man aus diesen Ruinen mental irgendetwas zimmern muss. Also ich kann nur jedem empfehlen, von Serhiy Zhadan entweder, wie heißt das, also er hat ein Buch über Kharkiv geschrieben, jetzt komme ich auf den Namen nicht, aber das andere ist, das ist die Erfindung des Jazz im Donbass. Und
genau.
Das ist ein sehr typisch für diese Haltung in der Ostukraine, auch von dieser neuen Leuten. Und die junge Szene ist sehr lebendig, sehr aktiv. Ja, dann gibt es in Kharkiv auch die wichtigste Menschenrechtsgruppe in der Ukraine. Die heißt Kharkiv Menschenrechtsgruppe. Kann man auch im Netz nachlesen. Die haben also regelmäßig, dokumentieren sie alle Menschenrechtsverletzungen jetzt im Donbass, auf der Krim. Früher die waren schon aktiv noch in der Sowjetunion und sind eigentlich sehr bekannt und sehr aktiv.
Ich lese gerade das Buch Internat von Serhiy Zhadan, das letzte Buch. Das kann ich nur empfehlen. Tolle Beschreibung der Situation, diese Unheimlichkeit der Situation, in der die vertraute Umgebung, einfach städtische Umgebung, sich auf einmal in so eine Kriegsdschungel verwandelt.
So ist es. Und es ist genau das, was jetzt unseren Partnern passiert. Also ich habe jetzt auch an dieses Buch so oft gedacht, weil ich habe das vor zwei Jahren gelesen und fand es auch sehr gut, aber das war dann für uns noch weit weg. Und jetzt denkt man, mein Gott, das ist genau das, was unsere Partner, unsere Freunde gerade erleben.
Richtig, ja. Aber hilf uns noch ein bisschen zu verstehen. Die meisten Menschen in Kharkiv sprechen Russisch. Und 2014 gab es auch in Kharkiv Umsturzversuche von pro-russischen Kräften, die dann vereitelt wurden.
Ja, die pro-russischen Kräfte kamen zum großen Teil von Belgorod über die Grenze. Das heißt, das waren keine echten Kharkiver. Mhm. Natürlich haben sie auch Unterstützung bekommen von Leuten, die entweder also dachten, sie würden damit also irgendwie Profit machen, aber natürlich auch von alten Menschen, die nur Nostalgie hatten nach der Sowjetunion und eben nur russisches Fernsehen und russische Medien schauten. Aber also zum Beispiel dieser Sturm auf das Verwaltungsgebäude am 4. April oder wann war das, am 2. April 2014, das kam aus Belgorod und das war in diesen Wochen, ne, war das wirklich schrecklich. Immer am Wochenende kamen diese sozusagen Touristen und haben dann Kharkiv aufgemischt. Dass es Touristen waren, hat man schon daran gesehen, dass sie wollten das Rathaus stürmen und sind dann stattdessen zum Schewtschenko-Theater gegangen und haben gedacht, das wäre es, ja. Und da waren aber dann, auch wenn Kharkiv eigentlich russisch geprägt ist, habe ich schon gesagt, und eigentlich die Stadtspitze vor allen Dingen waren sehr russlandfreundlich, dann aber Herr Kernes, der damalige Bürgermeister, war auch gleichzeitig Jude. Und man muss dazu sagen, diese russischen separatistischen Kräfte, die aus Russland kamen, die waren auch wirklich neonazisch, faschistisch drauf. Also der Mann, der dann am 1. April die russische Fahne gehisst hat, auf dem, das war im März irgendwann, auf diesem Gebietsverwaltungsgebäude, das war ein bekannter Moskauer Neonazi. Also das hat man in dem Netzwerk Kontakt hier dann gesehen. Aber Kharkiv hat Gott sei Dank eben nicht das Los von Donetsk und Lugansk erlitten, auch deshalb, weil es eben dort sehr viel mehr Intelligenz, also durch die Universitäten gibt es einfach sehr, sehr viel Leute, die sich auch gewehrt haben und die auf die Straße gegangen sind. Und dann der Avakov, der damalige Innenminister von der Ukraine, hat auch dann sofort entsprechende Kräfte nach Kharkiv geschickt. Avakov kam selber aus Kharkiv, also der war mal Gouverneur von Kharkiver Gebiet und hat dann also eigentlich die Separatisten sofort wieder vertrieben. Mhm. Und damit war klar, also in Kharkiv kann nicht das passieren, was im Donbass passieren kann.
In Donbass.
Mhm. Ja. Das Sprachenproblem ist kein Problem. Das wird künstlich aufgebaut. Die Verkehrssprache ist nach wie vor in Kharkiv Russisch, aber die meisten Leute sprechen auch Ukrainisch. Und jetzt natürlich durch den Krieg hat Ukrainisch eine stärkere Bedeutung bekommen, dass Leute sagen, auch politische Bedeutung, sagt, wir möchten jetzt wirklich Ukrainisch sprechen. Mhm. Aber eigentlich ist dieses ganze Märchen, wir müssen Russen beschützen, ist einfach lächerlich. Also niemand wird deswegen, weil er Russisch spricht, in irgendeiner Weise diskriminiert. Mhm.
Und was tut jetzt die Stadt Nürnberg, um ihrer Partnerstadt zu helfen?
Die Stadt Nürnberg tut sehr viel, vor allen Dingen bei der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen. Mhm. Da möchte ich auch mal sagen, das macht wirklich die Stadt Nürnberg. Ich bin jetzt auch von überflutet worden von Angeboten. Ich habe eine Unterkunft und so weiter. Ich habe jetzt heute gerade erst ein aus den Angeboten in BE Integration, also dieses Portal der Stadt Nürnberg, habe ich jetzt mal die wichtigsten Adressen und Links mal rausgesucht und auf eine Liste gebracht. Und die kann ich jetzt jedem zuschicken, der irgendwas machen will. Es gibt aber natürlich auch die Anlaufstelle, vor allen Dingen in Heiliggeist Haus, wo alles gebündelt wird. Und das finde ich auch sehr vernünftig. Denn offensichtlich kommen jetzt schon eine ganze Menge ukrainische Flüchtlinge und dann dabei natürlich auch welche aus Kharkiv nach Nürnberg. Mhm. Und die Hilfsbereitschaft ist sehr groß, aber es muss koordiniert werden.
Richtig.
Und diese Koordination kann unser Verein sich nicht belasten. Mhm. Also außer eben diese Liste weiterzuschicken.
Ja, aber die Zusammenarbeit zwischen euch und der Stadt Nürnberg, also konkret mit dem Amt für internationale Beziehungen, war von Anfang an da, ja,
und das funktioniert. War von Anfang an da und ist ganz hervorragend, muss ich sagen. Also ich bin der Frau Schüssler und dem Herrn Nivaril, der für Kharkiv zuständig ist, sehr dankbar. Wir haben ein sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Und wir hatten aber auch früher immer, haben wir versucht, gut zusammenzuarbeiten. Mhm.
Ja, und du hast auch gesagt, die Informationen kannst du zuschicken. Da ja. Muss ich an deinen Newsletter denken, den ich dann regelmäßig bekomme und lese und bewundere, wie gut du dich seit Jahren schon mit dem Thema auskennst und was für ein Pressespiegel da immer kommt. Zum einen will ich von dir wissen, wie man sich jetzt für deinen Newsletter anmelden kann, falls man den noch nicht abonniert hat.
Ja, unsere Website ist sinnigerweise genau vor einer Woche, also als der Krieg begann, ist die gehackt worden. Mhm. Und zwar deshalb, weil sie von einer ukrainischen Webdesignerin betreut wird in Kiew. Und die arbeitet da mit einem großen Datenzentrum in Kiew zusammen. Und dieses Datenzentrum hat einen Cyberangriff erlitten. Und bis jetzt ist das nicht wieder hergestellt worden. Aber wir haben jetzt, die Stadt Nürnberg hat uns angeboten, über ihre Website zu Kharkiv uns dort also einzurichten auch. Und das andere ist, dass unsere Facebook-Seite jetzt ganz gut arbeitet. Also der Herr Winkel, der auch in unserem Verein ist, hat sich jetzt dieser Facebook-Seite erbarmt, weil ich also kategorisch gegen Facebook bin, deshalb ich weiß, dass es sinnvoll ist, aber dafür bin ich zu alt, ich will damit nichts zu tun haben, aber er ist also jetzt ganz begeistert und also auf Facebook kann man auch immer wieder dann uns erreichen. Und die Adresse ist zum Beispiel auf dem Flyer, den wir jetzt auch gerade haben machen lassen zum Spenden.
Ich packe das alles in die Shownotes, also in die Podcast-Beschreibung, da kann man alle diese Links und so weiter Informationen finden.
Und zum Newsletter kann man sich dort natürlich anmelden, man kann sich aber auch tatsächlich über das kann man direkt an meine Kharkiv-E-Mail-Adresse machen.
Alles klar.
Die hast du ja auch, ja.
Genau, wenn ich deinen Newsletter lese, dann sehe ich, seit längerer Zeit auch, wie verärgert du immer wieder warst über diese Putin-Versteher und diese. Ja. Wie betrachtest du jetzt diesen Paradigmenwechsel auf einmal in der Politik und auch in der deutschen Publizistik?
Naja, ich bin sehr froh darüber, obwohl es natürlich ziemlich spät kommt.
Richtig.
Also es ist zu spät eigentlich. Denn wenn man der Ukraine früher eben doch Defensivwaffen oder zumindest Ausrüstung zur Abwehr geliefert hätte, dann wäre es besser gewesen. Also das muss ich sagen. Ich war 1980 noch in der Friedensbewegung, aber also diese frommen Sprüche, die kann ich nicht mehr gut hören.
Ja. Ja, ganz vielen von uns geht genauso, ja. Aber auch alle diese Geschichten, wie wir denn eigentlich geholfen haben, zu dieser Macht verholfen haben, auch mit dieser Energieabhängigkeit, die wir aufgebaut haben, mit diesen Nord Stream-Projekten.
Völlig richtig. Und was mich am meisten immer ärgert, ist, dass wenn die Leute so anfangen, also diese Hobbyhistoriker, die dann also so über Deutschland und Russland und wir müssen doch und es plötzlich gibt's kein Polen und es gibt keine Tschechien und es gibt schon gar keine Ukraine als Subjekt, als Länder, die ein Recht haben, auch auf eigene Bestimmung, Selbstbestimmung und wo sie hinwollen. Und dass man sagt, naja, die einen müssen halt ein bisschen, ja, den einen geht's halt schlecht und Hauptsache uns geht's gut.
Ja, genau. Und es ist auch definitiv nicht so, dass man jetzt sagen kann, das hätte man nicht wissen können, weil es gab genügend Stimmen, die davor gewarnt haben.
So ist es. Und ich meine, die Generalprobe von dieser Truppenzusammenziehung und der Bedrohung, die war ja schon vor einem Jahr. Also im März haben wir schon einen runden Tisch gemacht bei uns. Wir machen ja auch Veranstaltungen hier zur Information über diese Bedrohung durch Russland. Und dann hat jeder gesagt, naja, so schlimm ist es doch nicht. Und wir müssen halt den Dialog führen das arme Ego von Putin müssen wir doch streicheln.
Ich wollte mit dir noch kurz nach Nürnberg schauen. Nochmal, weiß man ungefähr, wie viele UkrainerInnen in Nürnberg leben?
Also das weiß ich nicht. Es ist natürlich auch immer die Frage, wie weit die ausgewiesen sind als Ukrainer.
Ganz genau.
Sehr, sehr viele Menschen sind ja eigentlich nach Nürnberg gekommen, entweder auf der jüdischen Karte oder auf der deutschen Karte sozusagen, würde ich sagen. Also das heißt, Menschen, die aufgrund ihrer deutschen Herkunft in den 90er Jahren als Aussiedler nach Nürnberg kamen. Die kamen aus der Ukraine, die kamen aus Kasachstan, die kamen aus Russland, und waren eigentlich auch davon sehr geprägt. Aber sie hatten die deutsche Staatsangehörigkeit. Das ist dann, also insofern fallen die dann ein bisschen unter den Tisch, obwohl sie eigentlich dazugehören zu dieser ukrainischen oder russischen Anteil. Außerdem ist natürlich so, dass lange noch in den Anfang der 90er Jahre waren sich Ukrainer noch nicht so sicher ihrer Identität als Ukrainer. Also eins hat Putin tatsächlich erreicht durch seine kriegerischen seine Aggressionen, dass die Ukrainer sich wirklich als Ukrainer sehen und definieren und nicht als Russen. Also er hat genau das Gegenteil erreicht, was er eigentlich wollte.
Ja, Identität ist eine sehr komplizierte Geschichte.
So ist es.
Da dachte ich auch, es gibt in Nürnberg auch sonst ganz viele russischsprachige Menschen. Mhm. Und du hast bestimmt im Laufe dieser ganzen Jahre auch viele kennengelernt, nicht nur Ukrainerinnen, ja, natürlich.
Ja. Natürlich, ich bin ja Russischlehrerin von Beruf gewesen. Also das heißt, ich habe eigentlich mein ganzes Leben für Russland geworben, also für, russische Kultur geworben.
Ja. Das wollte ich jetzt ansprechen. Das ist eine wahnsinnig komplizierte Geschichte. Und ich hoffe sehr, dass russischsprachige Menschen keine Ausgrenzung jetzt erleben.
Das hoffe ich auch. Und auch für mich war es ein Lernprozess, die Ukraine als etwas Eigenständiges wahrzunehmen und zu sehen. Aber ich denke, ein Problem mit den Leuten russischer Herkunft in Nürnberg ist natürlich, sind diejenigen, die dann in erster Linie dann russische Medien nur sehen. Ja, also dass sie sich dass sie praktisch zwar hier leben, aber dann doch Putin-Anhänger sind. Das gibt es doch. Und auch, soviel ich weiß, ich habe mich jetzt nicht mehr damit befasst, aber im Kulturladen Röthenbach gibt es ja eigentlich diesen deutsch-russischen Kulturverein oder den russisch-deutschen. Und der hat sich eigentlich eine Zeit lang zumindest nach 2014, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, sehr stark mit Russki Mir identifiziert. Und das finde ich dann schon problematisch. Aber ansonsten sollte man wirklich versuchen, hier eigentlich alle abzuholen. Wo sie und auch da eigentlich Verständnis zu vermitteln. Vor allen Dingen, jetzt wird es der russischen Bevölkerung auch immer schlechter gehen. Also Putins Krieg richtet sich nicht nur gegen die Ukrainer, sondern auch gegen die Russen, gegen sein eigenes Volk.
Gegen sein eigenes Volk, ganz genau, ja. Was hältst du davon, wenn wir uns ab und zu treffen und kurze Sonderfolgen zu aktueller Situation in Kharkiv aufnehmen? Mit dir oder vielleicht?
Können wir gerne machen. Vielleicht sogar dann mal mit jemand anders auch, wenn zum Beispiel die Ella ist da sehr, die hat auch sehr viel private Kontakte. Allerdings ist sie auch sehr umlagert und sehr beschäftigt.
Ja. Richtig, wir können das wirklich unkompliziert machen. Also ganz kurze Folgen und dann erzählt man hin und da, dass wir auch alle am Laufenden bleiben und im Kontakt.
Sehr gerne. Dazu bin ich gerne bereit, ja.
Ja, ich will auch in eigene Sache ein bisschen was zum Schluss sagen. Am Sonntag, den 27. März, haben wir eine Veranstaltung mit Ulrich Mali, der Günther Glose eingeladen hat und sie werden sich einfach zum Krieg in der Ukraine unterhalten und mit dem Publikum sprechen.
Also da bin ich bestimmt dabei.
Das ist super, das freut mich sehr. Das freut mich, wenn das schon eine Zusage ist, dann würde
das ich... Das ist eine Zusage, antworten. Weil ich schätze den Uli Mali sehr.
Toll, okay. Ja. Gut, dann sehen wir uns bei uns und vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hätte noch 1000 Fragen, ich weiß aber, du hast keine Zeit. Ich bin glücklich, dass du mit uns jetzt gesprochen hast und wir werden das organisieren, dass wir ab und zu so ein Kharkiv-Update senden.
Das wäre sehr, sehr schön, ja, und ganz in unserem Sinne, ja.
Toll. Ja. Danke und Schönen Tag noch, ja.
Ja, vielen Dank. Genau. Rajina, dass du das machst.
Das war's für heute. Übrigens, der Buchtitel von Sergei Jardin, der uns im Laufe des Gesprächs nicht eingefallen ist, lautet Mesopotamien. Dieser Roman spielt in Kharkiv. Sergei Jardin ist 48 Jahre alt und kämpft gerade um seine Heimatstadt. Er war 2001 als Hermann-Kästen-Stipendiat zu Gast in Nürnberg. Er schreibt Gedichte, Erzählungen und Romane und eine eigene Band hat er auch. Dieser heißt Jardin Isobaki, den Link finden Sie in den Shownotes. Wir hoffen sehr, dass er bald wieder nach Nürnberg mit einer Lesung kommt. Не буде різниці, не матиме значення жодне з учень, і мовчання нічне не матиме значення, освячена кожна з твоїх речей. До побачення, ніжна моя, до побачення. Тихо так, наче падає сніг, тьмяно зникаючи між небесами, лишається світло з усіх утіх, і небо наповнюється голосами, палає вогонь для усіх, хто пішов. Звістка здається такою гіркою, місце прощання болюче, як шов, ніби стоїш над нічною.